Also, die Stelle, die wir uns heute anschauen, die ist sicherlich den meisten von euch gut bekannt. Es geht um das Abendmahl. Und trotzdem war ich sehr fasziniert, wie viele kleine Details in diesem Abschnitt verborgen sind, die uns meistens entgehen. Vor allem uns als Westeuropäer, teilweise weil wir ja, anders geprägt sind oder weil uns vieles einfach nie erzählt worden ist. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist einfach so. Da geht es uns allen gleich. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns diese Begebenheit heute mit ganz anderen Augen anschauen können. Und wenn ich jetzt dem Ganzen einen Titel geben sollte, dann würde ich sagen, Jesu letztes Passa, in Klammern, in der alten Welt, also in der wir jetzt noch leben, oder der Sederabend. Oder auch der eine Sederabend. Und ich denke, im weiteren Verlauf wird vielleicht deutlich, warum ich das der so betone. Falls der ein oder andere von euch mit diesem Begriff Sederabend nichts anfangen kann, keine Panik, es ging mir ganz genauso und wir beschäftigen uns heute mal im Detail damit. Noch ein Hinweis, wie immer, bevor wir loslegen, wie jedes Mal, nicht gilt, so spricht der Herr, sondern der Herr spricht und das sind meine Gedanken dazu, also habt Gnade mit mir. Es kann gut sein, dass ich hier und da auch mal falsch liege und das ist auch gar nicht schlimm, das ist einfach so. Unser Text steht heute in Markus, Kapitel 14, die Verse 12 bis 26. Wer eine Bibel hat, kann gern mitlesen. Wer keine hat, da hinten sind welche. Ich bin leider nicht dazu gekommen, ein paar Folien vorzubereiten. Ich hoffe, ich schaffe das beim nächsten Mal. Aber ich mache jetzt immer eine kleine Pause und könnt ihr aufschlagen. Also Markus 14, 12. Und am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm, wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passahmahl essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht hin in die Stadt und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt, folgt ihm. Und wo er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn, der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahlamm essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns zu. Und die Jünger gingen hinaus und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl. Kleine Randbemerkung. Aus der Parallelstelle in Lukas erfahren wir, die beiden Jünger waren Petrus und Johannes. Vers 17. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir isst. Und sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch nicht ich. Und ich muss sagen, diese Stelle hat mich früher immer so ein bisschen irritiert, weil, mal ganz ehrlich, wenn ich der Verräter bin, dann weiß ich, wer ich bin, oder? Und alle anderen sollten logischerweise wissen, dass sie es nicht sind. Also warum fragen sie Jesus? Ich weiß es auch nicht, aber ich vermute, diese 3 Jahre, die sie in der direkten Gegenwart von Jesus verbracht haben, dass das den Jüngern eine Sache wirklich gelehrt hat, nämlich ein Bewusstsein ihrer menschlichen Schwachheit und der traurigen Tatsache, dass jeder von ihnen zu jeder Sünde fähig ist und dass wir absolut nichts tun können, um unser Heil zu verdienen, außer dass wir unser Versagen immer wieder zu ihm bringen. Das mag jetzt vielleicht hart klingen, wenn ich das so sage, aber in jedem von uns steckt so ein kleiner Mao, so ein kleiner Stalin, so ein kleiner Bin Laden. Vielleicht denkt er jetzt, ich übertreibe. Und vielleicht ist das in manchen Fällen auch so. Aber unser Grundproblem mit Gott ist nicht das Ausmaß unserer Schuld, sondern deren Existenz. Wir alle sind mehr oder weniger schuldig, aber der Punkt ist, wir sind alle schuldig genug. Und es geht uns im Grunde wie Kain in Genesis 4, Vers 7. Da steht, bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet, du aber herrsche über sie. Und wir wissen ja alle, wie die Geschichte mit Kain ausgegangen ist. Und ich denke, den Jüngern war das in diesem Moment genauso bewusst, dass es sein könnte, dass sie diesen Kampf gegen die Sünde einmal wieder verlieren. Und sie haben instinktiv irgendwo Absicherung bei Jesus gesucht. meine Theorie, ich kann es nicht beweisen. Weiter in Vers 20. Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jedem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber an diesem Punkt haben wir mal wieder so einen kleinen Hinweis auf diesen seit der Schöpfung andauernden, ich nenne es immer gern Samenkrieg, also den Krieg des Samens der Schlange gegen den Samen der Frau, der in Jesus seinen Höhepunkt findet und noch finden wird. Das ist ein äußerst spannendes Thema und ich denke wahrscheinlich in einer der nächsten Predigten gucken wir uns das mal genauer an. Aber zurück zum Text, Vers 22. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Ich weiß nicht, wer sich von euch vielleicht erinnert, bei meiner letzten Predigt ging es ja um Pfingsten, es war ja auch an Pfingsten. Und da hatte ich euch so eine ganz kurze Übersicht über die 7 biblischen Feste Gottes gegeben, die Gott mit seinem Volk hat. Shavuot, also zu dem Zeitpunkt Pfingsten, ist eines davon. Heute wollen wir unseren Bibeltext mal zum Anlass nehmen, um uns das Passafest genauer zu betrachten und einige interessante Details in Verbindung mit dem Abendmahl oder auch Sedermahl mal beleuchten. Aber erst nochmal ein Rückblick zur Übersicht über die 7 Feste, die das Volk Israel, also die Juden, jetzt inzwischen seit über 3.500 Jahren feiern und uns damit implizit zahlreiche prophetische Botschaften mitteilen, die der Messias erfüllte oder noch erfüllen wird. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und stelle die These auf, dass die meisten Juden gar nicht wissen, welche Botschaft sie seit so langer Zeit jedes Jahr aufs Neue mit diesen Festen zum Ausdruck bringen. Im Prinzip ist es Gottes Heilsplan mit der Menschheit vom ersten Kommen Jesu an bis in die Ewigkeit. Wenn wir uns die Feste genauer anschauen, dann fällt auf, dass es 2 Gruppen gibt. Es gibt 4 Frühlingsfeste im ersten und im dritten Monat, die auf das erste Kommen des Messias hinweisen. Und die 3 letzten Feste im Herbst, die seine Wiederkunft, sein Gericht und sein Friedensreich andeuten. Sie bilden jeweils inhaltlich und thematisch einen zusammenhängenden Block. Die ersten 4 Feste sprechen von dem, was historisch bereits geschehen ist. Das erste Kommen Jesu als der leidende Messias, die Auferstehung, die Sendung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Aber es geht weiter. Jesus wird auch noch die ausstehenden biblischen Feste erfüllen. Sie weisen auf die vor uns liegende Zukunft hin, auf die Wiederkunft des Herrn als königlicher Messias und auf das, was danach kommen wird. Zwischen den Frühlings- und Herbstfesten liegt eine festfreie Zeit von circa 4 Monaten, meiner Meinung nach, ein Hinweis auf die Zeit der Nation, in der wir gegenwärtig leben. Sie beträgt, auch meiner Meinung nach, etwa 2000 Jahre und die sind inzwischen fast vergangen. Es sprengt leider jetzt den Rahmen von einer Sonntagmorgenpredigt, auf dieses Thema genauer einzugehen, aber nur am Rande, im Alten und im Neuen Testament gibt es eine Vielzahl von Hinweisen auf diese 2000 Jahre. 2 Beispiele wären Josua 3 oder das Johannesevangelium, die Kapitel 2 bis 4. Die Frühlingsfeste im biblischen ersten Monat, Nisan, finden alle innerhalb einer Woche statt. Sie sind Gedenk- oder Erinnerungsfeste an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Pessach oder Passa, wie wir es kennen, bedeutet das Schlachten des Passalammes, um durch dessen Blut vom Todesengel verschont zu bleiben. Auf uns übertragen, Gottes fehlerfreies Lamm Jesus wurde für uns geopfert Und wir vertrauen darauf, dass sein Blut ausreicht, um uns vom ewigen Tod und der Trennung von Gott zu befreien und diese Kluft zu überbrücken, die seit Adam und Eva eigentlich da ist. Das nächste ist das Fest der ungesäuerten Brote und es erinnert an den eilenden Auszug, denn es war keine Zeit, Brotteig gären zu lassen. Man trug den rohen Teig in Tüchern, um in der Wüste ungesäuerte Brotfladen zu backen und dann die Verfolger, also die ägyptische Armee im Rücken, trockenen Fußes das Rote Meer zu durchqueren und gerettet zu sein. Und das spiegelt sich wieder im Fest der Erstlingsgabe. 50 Tage später finden wir das Volk Israel am Fuße des Berges Sinai wieder. Dort, wo Mose von Gott die Gesetzestafeln bekommt und der Sinai-Bund oder auch der alte Bund zwischen Gott und Israel geschlossen wird. Repräsentiert wird das Ganze durch das Wochenfest Shavuot, uns besser bekannt als Pfingsten. Wir erinnern uns, Pentekoste, also Pfingsten, heißt 50. Also diese 50 Tage haben da schon eine Bedeutung. 50 Tage nach Christi Auferstehung, die von der Durchquerung des Roten Meeres gespiegelt wurden. Wir erleben es auch oft in der Taufe, also es ist ja auch so ein Symbol dafür. Schickte Gott uns den Heiligen Geist, den Beistand quasi als Unterpfand, um den neuen Bund zu besiegeln. Ich sagte schon, dass alle diese Zeitpunkte bzw. Feste auf den Messias Jesus hinweisen und sich in ihm erfüllt haben bzw. noch erfüllen werden. Jesus kam vom Vater auf die Erde, um als Lamm Gottes für die Menschheit zu sterben. Sein Blut für unsere Rettung vom ewigen Tod, das ist im Passafest symbolisiert. Sein durchbohrter, von Striemen übersäter Leib, was von den Matzen symbolisiert wird, wurde ins Grab gelegt und war danach im Totenreich. Also Matzen, ich denke, die meisten kennen es, das ist ja dieses weiße Brot, das meistens ja schwarz gebacken wird mit so Streifen und Löchern drin, das als Symbol für Jesu Leib ist. Er stand auf aus dem Grab, wie das Volk Israel, aus dem Wassergrab des Roten Meeres. Und er ist der Auferstandene und nach 1. Korinther 15, Vers 20 der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und ging danach zurück zum Vater und das wird vom Fest der Erstlingsgabe symbolisch dargestellt. Das alles geschah innerhalb weniger Tage. 50 Tage nach Jesu Auferstehung sandte der Vater den Heiligen Geist auf die Erde und die Gemeinde wurde geboren. Jesus ist der Gesetzgeber und der Erfüller des Gesetzes, weil wir es nicht können. Diese vier Feste, drei im ersten Monat und Pfingsten im dritten Monat, zur Zeit der Weizenernte, sind durch Jesus und den Heiligen Geist bereits erfüllt. Die Erfüllung der drei Herbstfeste hingegen steht noch aus. Wie vorhin gesagt, leben wir momentan in der festfreien Zeit, also der Zeit der Nationen, bin ich sehr dankbar drum, und warten auf die Erfüllung des nächsten Festes, nämlich Rosh Hashanah oder auch bekannt als das Posaunenfest. Zurück zum Passafest, denn darum dreht sich ja unser heutiger Text. Ich lese aus 2. Mose 12, die Verse 2 und 3. Wer mitlesen will, kann gerne aufschlagen. Oder Mose 12, Vers 2. Dieser Monat, also der Monat Nisan, früher hieß der auch Abib, also lasst euch nicht verwirren, am Anfang hieß der Abib, soll euch der erste Monat sein. Von ihm sollt ihr die Monate des Jahres anheben. Saget der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. Tage dieses Monats verschaffe sich jeder Hausvater ein Lamm für jede Haushaltung. Das Passafest ist das erste Fest im biblischen Festkalender und das erste der drei großen Wallfahrtsfeste. Es erinnert an die Befreiung Israels aus der Knechtschaft in Ägypten und ist damit vermutlich das älteste regelmäßig begangene Fest der Menschheit. Das Passafest wird untrennbar mit dem Auszug aus der Sklaverei verbunden und es wird bereits durch die Aussagen von Mose gegenüber dem Pharao deutlich. In 2. Mose 5, Vers 1 sagt er nämlich, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Und ich fand es immer sehr interessant, welche Bedeutung Gott dem Abhalten eines Festes durch sein Volk in der Wüste beimisst. Also er hätte ja auch sagen können, lass mein Volk einfach gehen, aber es ging erstmal um dieses Fest. Der Pharao war so widerspenstig, dass er erst nach 7 katastrophalen Plagen bereit war, diesen Wunsch überhaupt ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Nach 2 weiteren Plagen nahte sich die endgültige Katastrophe, nämlich die Tötung der Erstgeburt. Wir kennen alle die Geschichte, denke ich. Durch die Verstockung seines Herzens führte er sein Volk fast in den Untergang. Ägypten, in diesem Gleichnis hier, ist ein Bild für das alte Leben unter der Herrschaft der Sünde und der Verlorenheit und ein Bild für die gnadenlose Situation der gefallenen Menschheit. Der Pharao als der erbarmungslose Sklaventreiber steht für den Unterdrücker schlechthin, den Teufel. Das Passahlamm ist ein Bild für Jesus, das vollkommene Opferlamm, durch dessen Blut wir gerettet sind. Er trägt die Sünde jedes einzelnen Menschen und der gesamten Menschheit. Nachdem der Pharao die Israeliten trotz verheerender 9 erster Plagen auch immer nicht ziehen lassen wollte, bahnte sich dann als letzte Plage der Tod der Erstgeburt in Ägypten an. In 2. Mose 11, Vers 5 lesen wir das. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Um vor dieser schrecklichen Plage errettet zu werden, die ohne Ausnahme für jedermann in Ägypten galt, wurde von Gott durch Mose ein detaillierter Rettungsplan für das Volk Israel mitgeteilt. Und nur das präzise Befolgen dieses Plans brachte Schutz vor dem nahenden Unheil. Und da spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob man zum Volk Gottes gehörte oder nicht. Das galt auch für die Ägypter in dem Fall. Wie schon vorgelesen, 2. Mose 12, 3, sage der ganzen Gemeinde und spreche am 10. Tag dieses Monats, verschaffe sich jeder Hausvater ein Lamm für jede Haushaltung. Und dieses Lamm musste einjährig, fehlerlos und männlich sein. Und es wurde 4 Tage später, am 14. Nisan, oder damals halt noch Abib, zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit geschlachtet. Das Blut des Lammes musste mit einem Büschel Ysop an die senkrechten Türpfosten und an den oberen waagrechten Querbalken der israelitischen Häuser gestrichen werden. Danach durfte niemand mehr vor die Tür gehen. Das Lamm wurde gebraten und von der Familie verzehrt. Es durfte ihm kein Knochen gebrochen werden. Es ist wieder so ein Hinweis auf Jesus. In Johannes 19, 36 lesen wir, dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Während die Israeliten das Passahmahl hielten, ließ der Herr im Laufe der Nacht alle Erstgeburt der Menschen und des Viehs in Ägypten töten. Israel blieb nur wegen des Blutes der Passahlämmer, die anstelle der Erstgeborenen gestorben waren, vom Todesengel verschont. Nach demselben Prinzip ist jeder Mensch verloren, der das Blut Jesu nicht für sich selbst zur Rettung in Anspruch nimmt. Das hebräische Wort Pessach bedeutet etwas überspringen. Das erinnert auch so ein bisschen an das deutsche Wort passieren, also vorübergehen oder vorbeigehen. Das erste Passa oder Abendmahl, wenn wir so wollen, wurde noch in Ägypten gefeiert. Als ständige Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten wurde die jährliche Wiederholung des Passamahls oder des Passas in direkter Verbindung mit diesem Fest der ungesäuerten Brote von Gott angeordnet. Und es sollte so gefeiert werden, als ob jede Generation persönlich dabei gewesen wäre. Es sollte ganz real, ganz greifbar und ganz nah sein. Das Passalamm dürfte nur am Ort des Heiligtums, also zunächst in der Stiftshütte und später im Tempel, geschlachtet werden. Es durften ausschließlich Mitglieder des erwählten Gottesvolkes an diesem Gemeinschaftsmahl teilnehmen und nur die Beschneidung war ein Zeichen, dass man Mitglied im Volk Gottes war und dem Bund mit Gott beigetreten war. Das gilt auch für den neuen Bund, nur hier sind die Mitglieder des Gottesvolkes nicht an ihrer Vorhaut beschnitten, sondern inwendig an ihrem Herzen. Einen ersten Hinweis auf diese Beschneidung am Herzen finden wir in 5. Mose 30, Vers 6. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mitlesen. Da steht, und der Herr dein Gott wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Ohne Zugehörigkeit zum Volk des Herrn war man damals vom Passamahl ausgeschlossen und übertragen auf heute ist man vom Heil durch Jesus, dem perfekten Opferlamm, auf ewig ausgeschlossen. Im Heiligtum wurden am 14. Nisan die Lämmer etwa ab der 9. Stunde geschlachtet. Das entspricht etwa 15 Uhr, also genau der Uhrzeit, zu der Jesus am Kreuz starb. Das lesen wir in Matthäus 27, in den Versen 46 und 50. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lama asabtani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Vers 50, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Die Zahl der Lämmer, die zur Zeit Jesu jährlich im Tempel geschlachtet wurden, ging in die Zehntausende. Und mir kommt dabei unweigerlich das Bild von einem großen Schlachthof in den Sinn. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal zu Betriebszeiten einen großen Schlachthof von innen gesehen hat. Aus Pietätsgründen verzichte ich jetzt mal auf die Einzelheiten. Aber wenn ihr wisst, was ich meine, so in etwa können wir uns die Situation im Heiligtum in Jerusalem zum Passafest vorstellen. Das Blut der Lämmer, das am Altar ausgegossen wurde, floss in ein gigantisches unterirdisches Kanalisationssystem unterhalb des Tempelplateaus in Richtung Hinnomtal ab. Dazu wurden dann große Mengen Wasser aus unterirdischen Zisternen in die Kanäle geleitet. Aus der Seite dieses Tempelplateaus strömte zu Passa eine richtige Flut von Blut und Wasser. Und ein Bild für Jesus, der seinen Leib als den Tempel Gottes bezeichnete. Dazu lese ich aus Johannes 19, 34. Einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und zugleich kam Blut und Wasser heraus. Auch wieder so ein kleines Detail und ich finde es immer faszinierend, wie das immer zusammenpasst. Das Lamm war zweifellos das wichtigste und der wesentlichste Bestandteil des Passafestes und stand im Mittelpunkt, denn ohne es hätte es keine Befreiung geben können. Der Begriff Passa wird für das Lamm und auch für das Fest gleichermaßen verwendet. Das ist also so ein Synonym. Das eigentliche Passa gab es nur ein einziges Mal. Genauso ist die Errettung eines Menschen auch eine einmalige Sache. Beginn und Höhepunkt des Passafestes ist das Mahl am Erev Pesach, also am Sederabend, mit einer 4- bis 5-stündigen Zeremonie, nach der Passa Haggadah. Das ist zur Erklärung, das ist ein Liturgiebuch mit einer Fülle von Schriftstellen über den Auszug aus Ägypten, sowie Gebeten, Segen, Psalmen, Liedern. Also im Prinzip ist es eine Art Bedienungsanleitung, wie dieser Sederabend, also das Abendmahl in unserem Falle, abzulaufen hat. Und genau auf diese Weise, wie es da beschrieben ist, feierte Jesus mit seinen Jüngern den Sederabend. Das letzte Mal, das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern hielt, das war ein solches Sedermahl und es hat sich seitdem kaum verändert. Also bei den Juden wird es heute noch genauso gefeiert. In Lukas 22, Vers 15 heißt es: Er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail und ich hoffe, ihr haltet durch. Auf der Festtafel zum Sedermahl, welche auch die Jünger damals im Obergemach zurichteten, befanden sich diverse Lebensmittel mit einer jeweils ganz speziellen Symbolik. Also da ist nichts zufällig. Ich zähle jetzt mal auf. Das war Petersilie als Erinnerung an den Ysop, das Gewächs, mit dem das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde. Petersilie deshalb, weil es gegessen wurde. Das Ysop kann man halt nicht essen. Salzwasser als Symbol für das Wasser des Schilfmeeres und die Tränen der Sklavenzeit. Bittere Kräuter als Erinnerung an das bittere Leben in Ägypten. Dann einen Dattelbrei, der nennt sich Charoset, ich hoffe, ich spreche das korrekt aus. Das Lehmartige ist eine Mischung aus geriebenen Nüssen, Datteln, Äpfeln, Zimt und Traubensaft. Und das soll den Lehm der Ziegelherstellung symbolisieren und die Süße der Befreiung durch Gott. ein hart gekochtes Ei als Symbol des Passahopfers im Heiligtum. Ein ungebrochener Schenkelknochen, heute ist es ein Lammbraten, als Zeichen für das Passahlamm. Dann gibt es 4 Kelche Wein für jeden Teilnehmer. Also die müssen sehr trinkfest sein. Dann gibt es einen 5. Kelch, den Kelch des Elia oder auch Kos Eliahu wird er genannt. Das ist in der Regel das kostbarste Trinkgefäß, was es im Hause gibt. Es wird später noch spannend, was es mit dem auf sich hat. Und zuletzt das ungesäuerte Brot, die Matzen oder Matzot. Das wird in Form von 3 übereinander gelegten Fladenbrotscheiben serviert. Der Sederabend selbst, der besteht traditionell nach dieser Liturgie aus 15 Teilen. Da haben wir erstens die Heiligung, das ist die feierliche Eröffnung mit Gebet und dem ersten Becher Wein. Dann haben wir zweitens die Handwaschung. Das ist ein symbolischer Akt der Reinigung vor dem Mahl und es erinnert an das Händewaschen des Pilatus. Jesus in dem Fall wusch seinen Jüngern die Füße. Dann drittens die Petersilie wird in Salzwasser getaucht und gegessen. Viertens, das Brechen der Matzen. Die mittlere der 3 Matzotscheiben wird herausgenommen und gebrochen. Entschuldigung. Das erinnert an Jesus, der das Brot segnete und brach, so wie wir es eingangs in Markus 14, 22 gelesen hatten. In der Parallelstelle in Lukas kommt es noch deutlicher zum Ausdruck. In Lukas 22, Vers 19 steht, er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Die eine der beiden Brothälften wird in ein reines Leinentuch gewickelt und irgendwo im Haus versteckt, um später während des 3. Kelches Wein von den Kindern gesucht zu werden. Das ist so eine richtige Festtradition. Das Kind, welches das versteckte Brot findet, das versteckte Brot wird auch Afikoman genannt, müsst ihr euch nicht merken, aber so heißt das Ding, bekommt vom Vater ein Geschenk versprochen und, jetzt wird's spannend, dieses Geschenk muss spätestens nach 50 Tagen eingelöst werden. Jesu Leib wurde ebenfalls in reine Tücher gewickelt und ins Grab gelegt. Er war nicht mehr sichtbar, also quasi versteckt. Am 3. Tag stand er auf und erschien den Jüngern. Und diese erhielten vom Vater nach 50 Tagen zu Pfingsten die Gabe des Heiligen Geistes. 5. Teil. Wir erinnern uns, es sind insgesamt 15. Magid, die Erzählung. Der traditionelle Anlass zur Erzählung sind 4 Fragen des jüngsten Kindes, das immer zur Rechten des Vaters sitzt und sich bei ihm anlehnt. Das erinnert doch sehr stark an Johannes, der wahrscheinlich der Jüngste war, sich an Jesus anlehnte und wahrscheinlich die Aufgabe hatte, diese Fragen zu stellen. Und Jesus ist natürlich in diesem ganzen Akt der Vater. Eines der Hauptziele des Passafestes ist es, die nachfolgenden Generationen in die Geschichte des eigenen Volkes einzuführen. In 2. Mose 13, 14 lesen wir, wenn dich dein Sohn danach fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Dann wird der erste Teil des Hallel gesungen. Das ist der Psalm 113 und 114 und der 2. Kelch Wein wird getrunken. Dann Punkt 6, nochmal eine Handwaschung vor dem Essen. 7. Der Brotsegen, der Hausherr segnet die 3 Matzen. In dem Fall hat es wahrscheinlich Jesus gemacht. 8. Das Essen der Brote. 9. Das Bitterkraut wird in Dattelbrei getaucht. Das erinnert an die Bitterkeit der Sklaverei und die Süße der Befreiung durch Gottes Hand. 10. Das Zusammenlegen. Ein Stück der unteren Matze wird in Meerrettich getaucht und gegessen. Es wäre möglich, Hypothese, dass Jesus an dieser Stelle seinem Jünger Judas das eingetauchte Brot reichte und ihn damit als Verräter bezeichnete. Das steht so nicht in der Bibel, aber es ist eine Vermutung und es würde gut in den Ablauf von diesem ganzen Abendessen passen. 11. Die Mahlzeit selbst. Ich erspare euch jetzt immer die hebräischen Begriffe, weil das kann man sich in der Regel eh nicht merken. Zur Zeit Jesu bestand sie aus dem gebratenen Lamm, das mit bitteren Kräutern und Mazot gegessen wurde. Während des Essens lehrte Jesus seine Jünger noch einmal ganz besonders, denn er würde bald von ihnen gehen. Diese Rede, die finden wir im Johannesevangelium in den Kapiteln 13 bis 17 und ihr könnt es gerne später in Ruhe nachlesen, ich lasse es der Zeit wegen heute weg. Es ging dabei zusammengefasst um die Liebe, den Heimgang zum Vater, seine Wiederkunft und die Sendung des Heiligen Geistes und den wahren Weinstock und die Ankündigung von Verfolgungen. Und Jesus beendet seine Lehre mit dem hohenpriesterlichen Gebet. Auch das könnt ihr im Johannes Kapitel 13 bis 17 nachlesen alles. Zwölftens, Zafun, das Versteckte. Der Hausherr nimmt die halbe mittlere Mazotscheibe und isst davon und reicht sie herum. 13, der Tischsegen. Das Tischgebet wurde gesprochen und der dritte Kelch Wein wurde getrunken. Danach wird eines der Kinder zur Tür geschickt, um nachzuschauen, ob der Prophet Elia vor der Tür steht. Die Verbindung zu diesem Ritual finden wir in Maleachi 3, Vers 23. Da steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Die Juden verbinden das Passafest bis heute mit dem Warten auf den Messias. 14. Das Hallel, der Lobpreis. Nach dem vierten Kelch Wein singt man die Psalmen 115 bis 118 und 136. Und 15, der Segen. Dabei wünscht man sich nächstes Jahr in Jerusalem. Weitere Lieder werden gesungen, wie wir eingangs ja in Markus 14, 26 gelesen hatten. Da steht ja, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Es kommt ein bisschen schwach raus, weil es sind ja recht viele Lieder. Aber das ist damit gemeint. Wer aufgepasst hat, der fragt sich jetzt bestimmt, was mit dem fünften Kelch, dem Kelch des Elia, ist. Und welcher dieser Kelche ist es nun, den Jesus herumgereicht hat und der sich auch noch heute in unserer Abendmahlsfeier wiederfindet? Ich bitte euch um etwas Geduld, wir kommen gleich dazu. Nach dem Sedermahl, etwa ab Mitternacht, verbrachte Jesus die restliche Zeit der Nacht im Gebet im Garten Gethsemane auf dem Ölberg. Diese besondere Nacht gilt im Judentum als Erinnerung an die Nacht des Auszugs aus Ägypten und sie ist seit jeher eine Nacht des Wachens. Jesus kämpfte sich durch diese Nacht im Wachen und intensiven Beten. Was er da gebetet hat, wir können nur spekulieren, aber es muss sehr heftig gewesen sein. Ja, aber das gehört eigentlich schon zum Predigttext vom nächsten Mal und ich hoffe, dass ich im Günther jetzt nichts vorweggenommen habe. Die vier Kelche Wein während des Sedermahls haben auch eine Bedeutung. Die bedeuten erstens, ich bin der Herr, ich werde euch, erster Kelch, herausführen, zweiter Kelch erretten, dritter Kelch erlösen und vierter Kelch annehmen. Der fünfte Kelch, der Kos Eliahu, also der Kelch des Elia, der bleibt unangetastet stehen und ist ein Zeichen des Wartens auf den Messias. Über den zum Empfang bereitgestellten Becher, so glaubt man, wird sich der Messias in der Sedernacht zu erkennen geben, indem er den Becher erhebt und daraus trinkt. Die Juden wissen bis heute nicht recht, was sie mit diesem fünften Kelch und dem Afikoman, also dem versteckten Stück Brot, anfangen sollen. Beides bleibt unbenutzt stehen und wird nach dem Essen einfach wieder weggeräumt. Diese uralte Zeremonie ist an diesem Punkt anscheinend noch unvollendet. Für die messianischen Juden und auch für uns geht es an dieser Stelle aber weiter. Sie feiern gemeinsam mit ihrem Volk das Passa, ergänzen aber die Haggadah, also die Liturgie, durch Texte aus dem Neuen Testament, die das Abendmahl beinhalten. Heißt also unterm Strich, sie modifizieren die Bedienungsanleitung um die Punkte, die Jesus als den Messias beinhalten. Das Afikoman, also das versteckte Stück Brot, ist das Brot des Abendmahls. Meist werden hier Matzen verwendet, also es erinnert uns optisch an den Leib Jesu, weil sie sind voller Striemen und voller Löcher, also er wurde ja durchbohrt. Markus 14, 22 haben wir es gelesen. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Ähnlich der fünfte Kelch, der Kelch des Elia, der nach dem Mahl auf den Messias hinweist. Er ist der Kelch des Abendmahls, den Jesus als sein Blut, das für euch vergossen wird, an seine Jünger weitergab. Mit anderen Worten, Jesus nahm den Kelch, gab sich damit einmal mehr als Messias zu erkennen und vollendete damit eine Zeremonie, die seit Auszug aus Ägypten ca. 1500 Jahre vorher unvollendet geblieben war. Ich lese aus Markus 14, die Verse 23 bis 25. Ihr könnt gern mitlesen. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Sederabend und Abendmahl sind untrennbar miteinander verbunden. Das Abendmahl des neuen Bundes entspringt direkt dem Passafest des alten Bundes. Es ist unlösbar darin eingewurzelt und nur im Zusammenhang mit der Passaordnung komplett zu verstehen, sofern so etwas wie komplettes Verständnis überhaupt möglich ist. Vergleichen können wir dazu auch 1. Petrusbrief 1, die Verse 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Nachdem wir uns jetzt ausführlich mit dem Hintergrund des Abendmahls befasst haben, möchte ich euch zum Abschluss noch einen zeitlichen Abriss der Geschehnisse rund um Jesu letztes Passa auf Erden und seine Kreuzigung sowie seine Auferstehung geben. Ich persönlich bin seit einigen Jahren relativ überzeugt, dass die drei oben genannten Ereignisse, also die Karwoche, im Jahr 30 nach Christus stattfanden, also in 5 Jahren genau 2000 Jahre zurückliegen. Manche gehen vom Jahr 32 aus, andere von einem früheren Zeitraum, da streiten sich die Geister ein wenig. Natürlich bin ich mir dabei bewusst, es gibt Ausleger, die die zeitliche Abfolge anders einordnen. Betrachtet das nun Folgende also bitte unter Vorbehalt und prüft es selbst, ob sich das so verhält. Kommen wir zur Datierung des letzten Passamals Jesu. Von Karfreitag bis Ostern sind es ca. 36 Stunden, also 1,5 Tage. Aus den Evangelien geht hervor, dass Jesus am Rüsttag zum Passa starb, das ist der 14. Nisan. Sein Begräbnis fand am gleichen Tag vor dem Passa statt, seine Auferstehung am ersten Wochentag zum Fest der Erstlingsgabe am 16. Nisan. In Matthäus 12, Vers 40 lesen wir: Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Wir wissen, dass die Pharisäer einen Tag früher Passa hielten als die Sadduzäer, die Essener sogar 2 Tage früher. Also kann zu Verwirrungen kommen, wenn man das versucht zusammenzusetzen. Daraus ergibt sich aber mögliche Abfolge der Geschehnisse. Am 8. Nisan, einem Freitag, kommt Jesus 6 Tage vor Passa nach Bethanien. Einen Tag später, am 9., einem Samstag, fand das Schabbatessen statt, bei dem Martha bediente und Maria die Füße Jesu salbte. Christoph hat letzten Sonntag darüber gesprochen. Am Sonntag, den 10. Nisan, zog Jesus in Jerusalem ein. Vergleichen können wir dazu auch Johannes Kapitel 12. Ich lese es jetzt nicht, aber ihr könnt es gerne, wenn ihr wollt. An diesem Tag wurden die fehlerfreien Passalämmer ausgesondert und getestet. Die mussten ja fehlerfrei sein. Am 11. Nisan, einem Montag, war vermutlich die Verfluchung des Feigenbaums und die Tempelreinigung, also wie Jesus die Wechsel aus dem Tempel getrieben hat. Dienstag, den 12., der Feigenbaum ist verdorrt. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten testeten Jesus, weil er musste ja auch ein fehlerfreies Lamm sein. Er redet in Gleichnissen über das Königreich Gottes, sprach seine Wehrufe über das religiöse System aus und hielt seine Endzeitreden auf dem Ölberg mit den Jüngern. Dann sagte er in Matthäus 26, 1 und 2, ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen überliefert wird, um gekreuzigt zu werden. Am Mittwoch, den 13., war das Passa der Pharisäer. An diesem Abend hielt Jesus das Sedermahl mit seinen Jüngern und wachte anschließend im Garten Gethsemane. Er wurde verhaftet und vor dem Hohen Rat verhört. Morgens am Donnerstag, den 14., war die Verleugnung durch Petrus. Es war der Tag seiner Kreuzigung, also am Rüsttag, am Vorbereitungstag für das abends darauf stattfindende Passa der Sadduzäer. Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus vermutlich am Passa der Sadduzäer gekreuzigt wurde, also genau der Gruppe, die behauptet, es gäbe keine Auferstehung. Ab 15 Uhr wurden die Lämmer geschlachtet. Zu diesem Zeitpunkt rief Jesus am Kreuz, es ist vollbracht, und übergab seinen Geist. Danach folgte die Grablegung durch Josef von Arimathea und Jesus erste Nacht im Grab. Am Freitag, den 15., war das Fest der ungesäuerten Brote. Das Grab von Jesus wurde von den Römern versiegelt und bewacht. Jesu erster Tag und zweite Nacht im Grab. 16. Nisan, Samstag, also Schabbat. Es war Ruhetag, Jesus zweiter Tag und dritte Nacht im Grab. Am Sonntag, den 17., war das Fest der Erstlingsgabe. Jesus stand am dritten Tag im Morgengrauen aus dem Grab auf und erscheint den Jüngern von Emmaus als Erstlingsgabe, also der Erste unter denen, die entschlafen sind. Bitte nagelt mich jetzt nicht darauf fest, ob diese Auflistung zu 100% stimmt, weiß ich nicht. Aber nach meinem derzeitigen Erkenntnisstand müsste es so oder so ähnlich gewesen sein. Ich wollte euch das zum Ende der Predigt noch vortragen, weil man es beim Bibellesen nie so kompakt aufgelistet bekommt. Ich finde es aber immer wieder spannend, diese Puzzlestücke so ein bisschen zusammenzubauen. Und ich hoffe, ihr seid dadurch genauso gesegnet wie ich. Zum Abschluss möchte ich noch mit uns beten und den aaronitischen Segen sprechen, wie Gott uns das in 4. Mose 6 befohlen hat. Lieber Vater, wir danken dir von Herzen, dass du deinen Sohn als das perfekte Lamm in die Welt geschickt hast. Danke, dass er das getan hat, was wir nie hätten tun können. Und danke, dass wir uns beim Abendmahl immer wieder daran erinnern dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du bald kommst, um auch den Rest noch zu erfüllen. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen vorbereitest für dein Kommen, dass wir einfach auch eine reine Braut sind. Wir geben dir die Ehre. Und danken dir und bitten um deinen Segen und deinen Schutz für die Woche. Und der Herr segne euch und behüte euch. Und der Ewige lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Ewige erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.